Folge 260. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast. Pit Hausema.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass du gekommen bist. Du bist Performance Coach für Kampfsportler. Konzentrierst dich auf die Leistungsoptimierung von MMA-Kämpfern und Kämpferinnen, insbesondere im Kraftausdauer, Explosivität und Gewichtsmanagement, also Weight Cut. Du hast mit mir Sportwissenschaften studiert.
Genau,
auf Bestes der Schmelz. Studium. Ja.
Das war noch eine schöne Zeit.
Das war die beste Zeit, wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht, wir haben sehr viel gelernt. Wir haben uns, glaube ich, nur in ein, zwei Kursen mal gesehen oder so.
Ja, genau, ich glaube, das ein oder andere Seminar haben wir gemeinsam besucht.
Ja, aber Schmelzzeit verbindet trotzdem immer.
Ja, stimmt, ja, das ist eine richtige Community.
Voller.
Auf der Schmelz.
Ja, das sind echt lässige Leute. Wie bist du zu all dem gekommen, was du jetzt machst?
Ja, ist eine gute Frage. Also ich habe damals angefangen, Sportwissenschaften zu studieren mit dem Ziel, Wunsch, Traum, quasi Sportlehrer in Luxemburg zu werden. Habe dann auch mal, glaube ich, einen Monat oder zwei, drei sogar bei den Sportmonkeys gearbeitet. Da wurde aber sehr schnell klar, dass ich nicht mit Kindern arbeiten möchte, sondern wirklich mit Leuten, die motiviert sind, die ambitioniert sind, weil ich halt eine große Leidenschaft für die Wissenschaft habe, für das ganze Sportliche und wollte einfach dann halt mit Sportler oder Athleten halt was machen. Und dann bin ich halt langsam so in die Personal Training Schiene eingetaucht, habe da meine ersten Erfahrungen gesammelt, auch ein bisschen im Kraft-3-Kampf mit ein paar Athleten. Und das ist mir dann aber, sage ich mal, nach ein, zwei Jahren noch zu langweilig geworden, habe mehr noch die Komplexität gesucht, habe mich mit Themen wie Ernährung befasst, mit Schnelligkeit, mit Explosivität. Und dann bin ich halt so langsam, aber sicher immer mehr so Richtung Athletiktraining quasi eingetaucht und habe da am Anfang auch Fußballer betreut, Basketballer und andere Ballsportarten. Und Kampfsport war aber schon sehr früh dabei, auch durch natürlich die Geschichte mit Alexander Rakic, wo wir vielleicht noch später kurz drüber reden. Und nach dem Bachelor habe ich ein Praktikum beim Richard Staudner gemacht. Mhm. Das waren anfangs noch so Recherchetätigkeiten, die ich machen sollte für ihn. Ich glaube, es war ein Seminar für Kniebeugen oder für die Grundübungen. Und dann meinte er so eines Tages so, hey, wie würdest du eigentlich so einen Trainingsplan für Alexander Rakic schreiben? Und dann habe ich mir halt nicht viel dabei gedacht, hatte noch wenig Erfahrung, schon gar nicht in dem Hochleistungssport, wo Alex zu der Zeit schon war, in der UFC. Habe einfach mal den Plan geschrieben und natürlich unter der Aufsicht von Richard Staudner wurde das dann aber der Plan, den Alex quasi bis zu seinem Kampf durchgeführt hat.
Wow.
Und war somit dann halt ein Teil vom Team, vom Alex halt und habe dann über 4 Jahre fast ging das, eigentlich zum Großteil die Periodisierung, das Kraft- und das Ausdauertraining mitgestaltet, mitentschieden. Und genau, und dadurch bin ich eigentlich in diese Kampfsportszene reingewachsen, habe dann aber noch lange Zeit irgendwie so, weil ich bin so ein Mensch, der sehr viel Abwechslung mag und habe mich immer ein bisschen dagegen gewehrt, so mich so online zu positionieren, hey, das ist der Coach für das und das, weil ich dachte mir, damit lässt du ja viele Türen eigentlich offen und du verpasst was. Aber eigentlich ist genau der Gegenteil der Fall, weil es gibt irgendwie Freiheit, wenn du dich entscheidest und committest. Und die Entscheidung, warum dann es Kampfsport geworden ist, ist, weil Kampfsport auch sehr viel Autonomie, sehr viel Selbstbestimmung hat. Es gibt noch wenig Leute, die irgendwie da reinfuschen, wie beispielsweise Verbände. Der Nachteil ist natürlich, dass es wenig Förderungen gibt. Es ist wenig Geld im Kampfsport, leider. Aber sehr viel Herz, sehr viel Leidenschaft, sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Respekt. Und das sind auch einfach persönliche Werte, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Und dadurch wurde dann sehr schnell klar, hey, wenn ich mich für eine Sportart oder eine Nische entscheiden muss, dann halt Kampfsport. Und das mache ich, würde ich sagen, diese Positionierung ist jetzt in den letzten Monaten sicherlich noch stärker geworden, aber würde sagen, das war so ein Prozess, die letzten 1 bis 2 Jahre, so grob, ja.
Bist reingerutscht und in einer sehr vielfältige Sportart eigentlich.
Ja, voll. Also ich meine, ja, allein MMA besteht ja aus mehreren Disziplinen. Ja. Und das Coole ist halt, du hast halt das Krafttraining, das Ausdauertraining, du hast halt natürlich das ganze Gewicht machen. Das heißt, du kannst da auch in dieser Nische in verschiedene Rollen annehmen und auch da den Leuten wirklich auf verschiedenen Ebenen helfen, was dich dann natürlich auch als Coach gewissermaßen wertvoller macht. Ja. Mhm. Und ich habe halt dann wieder meine Abwechslung zwischen den 3 Bereichen, was ich halt benötige.
Ja, Alex Rakic bereitet sich gerade vor für hoffentlich UFC in Belgrad. Mhm. Bist du da ein bisschen mit jetzt noch im Team? Kannst du da was einbauen? Und wie ist überhaupt die Arbeit mit ihm damals gewesen für dich?
Ja, also ich bin jetzt nicht mehr aktiver Teil von Alexander Rakic. Wir haben uns damals getrennt, einfach aus persönlichen Gründen. Wir sind da nicht im Bösen auseinandergegangen. Also
Sportler braucht man da viel Abwechslung.
Ja, genau. Einfach die Ansichten sind da, glaube ich, ein bisschen in andere Richtungen gegangen. Und Alex hat irgendwie auch einen gewissen Neustart gebraucht mit einem neuen Team und so. Das heißt, ich verfolge das jetzt nur noch aus der Ferne. Ab und zu rede ich mal mit Ricci drüber. Aber ja, ich habe halt mitbekommen, dass er jetzt in Belgrad kämpft. Das ist auf jeden Fall cool für ihn. Im Sinne von einfach natürlich in seinem Land zu kämpfen. Ich glaube, das bedeutet ihm auch sehr viel. Der hat ja unglaublich viel Zeit und Energie und alles reingesteckt. Und das ist auch immer, was ich immer wieder den Leuten sagen: Ich habe noch keinen Sportler betreut oder getroffen, der so dedicated an sich gearbeitet hat und der nach so vielen Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist. Und also seine Arbeitsmoral, die war von einem anderen Planeten. Also jeder, der Alex kennt oder mit ihm trainiert hat, glaube ich, würde das sofort unterschreiben. Und das muss man ihm einfach mal nachmachen. Und das muss man einfach hochrechnen, würde ich. Also das sage ich ganz klar.
Alex ist so jemand, der kriegt dann einen Trainingsplan und er erfüllt ihn zu 110%.
Ja, genau, so 150%. Auch wenn da Zahlen standen, die, wo vielleicht ein Fehler drin war oder die eigentlich nicht realistisch sind, hat er trotzdem, der wäre trotzdem eher gestorben, als es nicht zu versuchen. Und das waren dann noch teilweise mentale Tests, aber ja, Alex ist schon, was das angeht, definitiv aus einem anderen Eisen geschnitten. Und es war auf jeden Fall eine sehr prägende Zeit, mit ihm zu arbeiten, gleich von Anfang an im Hochleistungssport quasi mit jemandem halt, der war ja zu der Zeit, glaube ich, der einzige UFC-Kämpfer oder vielleicht gab es noch in Deutschland zu der Zeit, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Aber es war sehr interessant, halt gleich von Anfang an mal zu sehen, hey, wie läuft es auf dem höchsten Level ab und wie viel erfordert es, da quasi mitzuhalten und auch da voranzukommen. Also da ist wirklich kein Platz mehr für Fehler. Und das ist auch etwas, was ich vor allem bei jungen Sportlern sehe, dass sie teilweise noch unterschätzen, was es erfordert. Natürlich ist das auch ein Prozess, aber das sehe ich halt oft, dass oben gibt es halt keinen Platz mehr für Fehler und da gibt es auch keinen Platz mehr wie, hey, ich mache das und das so ein bisschen und der Rest ist, läuft so nebenbei. Nein, wenn du nach oben willst, dann musst du wirklich alle Schrauben drehen, um deine Chancen zu maximieren, damit es irgendwie klappen kann.
Jetzt hast du das Wochenende zwei Athleten betreut bei einer Kampfveranstaltung in Sakin Yassi und in Mohadi Nasirov. Woran habt ihr gearbeitet und haben sie das umsetzen können, woran ihr gearbeitet habt?
Ja, wir können ja mal mit dem Mohadi beginnen. Der hatte ja ein spektakuläres Knockout in der zweiten Runde. Und der Mohadi ist ein sehr talentierter Athlet. Manchmal, oder zumindest in der Vergangenheit, ruht er sich manchmal auf seinem Talent gerne aus, auf seinem motorischen Talent. Und wir arbeiten jetzt schon seit 2 Jahren zusammen. Und anfangs hat er die Dinge nicht immer so ganz konsequent und diszipliniert umgesetzt, wie man das vielleicht sich als Coach erwartet.
Aber er ist auch noch jung.
Er ist noch jung, das stimmt, ja. Aber man muss halt sagen, bei der XCC3, da ist er halt so ein bisschen angeschlagen, leicht verkühlt, in den Kampf gegangen, hat zwar den Kampf gewonnen, aber er war mit seiner eigenen Leistung nicht so happy, nicht so zufrieden. Und das war irgendwie, glaube ich, so ein Schmerz, der ein bisschen saß, wo er meinte so, hey, ich gehe das jetzt mal richtig professionell an, wir müssen da auf allen Ebenen uns verbessern. Und da muss ich wirklich den Hut ablegen und sagen, Mohadi hat sich wirklich für die letzte Vorbereitung an alles gehalten, den Trainingsplan, den Wochenplan genauso befolgt, wie wir das ausgemacht haben, hat auch den Weightcut, keine Ausnahme gemacht, kein Cheat mit gar nichts. Und ja, Mohadi ist einfach mit super Gewicht aufgewacht, hat geschrieben, hey, ich fühle mich super fit und ich habe schon gespürt, okay, der fühlt sich einfach confident. Und ja, ich glaube, wir haben dieses Mal den Mohadi gesehen, was er eigentlich kann. Und ja.
Das ist schön zu sehen, wenn man dann nach dem Plan den Erfolg sieht.
Ja, voll, einfach. Und ich glaube, für den Athleten ist auch wichtig, dass er halt das Vertrauen bekommt in den Prozess, in diese Dinge, dass die halt auch eine entscheidende Rolle spielen können. Natürlich muss er am Ende des Tages kämpfen und jetzt nicht Kraft machen oder sich an irgendeinen Ernährungsplan halten, aber diese Sachen ermöglichen halt, dass du einfach deine volle Leistung am Tag X abrufen kannst und der Welt halt zeigen kannst, wozu du fähig bist, ja.
Wenn ein Sportler wie Sakin Yassi zu dir kommt, wie läuft das ab? Wie sieht deine Arbeit aus? Was macht sie da genau?
Genau, also wenn ein Athlet zu mir kommt, dann schauen wir uns meistens mal an, okay, was sind die Ziele? Wo steht er aktuell? Aktuell sind das meistens Wettkampfsportler, die zu mir kommen. Und dann machen wir teilweise ein Assessment, das heißt, wir schauen, wie stark ist er, wie ist die Ausdauer. Es folgt auch ein kleines Interview im Sinne von, wo sieht er seine Stärken und seine Schwächen. Dann schaut man sich natürlich an, welche Ressourcen gibt es, also in welchem Gym trainiert er, welche Trainer hat er, hat irgendwie noch Zusatzprivattrainer, hat er ein Gym zur Verfügung. Und aufgrund all diesen Sachen, wie auch Zeit, entwerfen wir dann eine Strategie. Die Leute bekommen dann einen Trainingsplan, der sich von Woche zu Woche halt leicht anpasst und immer mit dem Ziel halt für den nächsten Wettkampf in perfekter Form zu sein und langfristig sich halt weiterzuentwickeln. Und ja, so läuft es quasi ab und manche machen dann halt noch natürlich den Weightcut mit oder die Ernährung. Das heißt, ich sehe das mittlerweile so ein bisschen wie ein Puzzle. Und bei jedem Athlet fehlt irgendwie ein anderes Puzzleteil oder ein anderes Puzzleteil hätte einen stärkeren Impact. Und ich versuche immer quasi das Puzzleteil zu entdecken, was jetzt quasi notwendig ist für den nächsten Schritt, quasi für den nächsten Kampf möglichst gut zu gewinnen. Und dann halt mich um das nächste Puzzleteil zu kümmern. Weil natürlich kann man jetzt in einer Vorbereitung von 6, 8, 10 oder 12 Wochen jetzt nicht die Welt verändern, aber man kann definitiv schon viel bewirken. Aber man muss sich da Schritt für Schritt halt durcharbeiten.
Ich höre es so oft, Stärken. Jetzt hast du gerade von Puzzleteile gesprochen, von verschiedenen Puzzleteilen. Wie kommst du da auf die Idee, okay, wir brauchen das Puzzleteil oder das? Und wann entscheidest du, okay, weißt du was, wir bleiben doch bei den Stärken und versuchen das noch besser zu machen? Ich denke mal, das ist ein sehr schwieriger Grad, da herauszufinden, wer was braucht, oder?
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Erfahrung und Intuition mittlerweile. Zum Beispiel können wir ein Beispiel geben mit dem Saki. Der Saki arbeitet Vollzeit, kann meistens nur am Abend trainieren, ist aber ein Weltklasse-Ringer, hat halt über 400 Ringerkämpfe. Das heißt, Ringen ist definitiv seine Stärke. Und wenn wir jetzt 6 Einheiten pro Woche haben, dann weiß ich werde sein Ringen jetzt nicht verbessern mit 3 Einheiten pro Woche wird das vermutlich in 10 Wochen nicht besser. Und dann dachte ich mir, hey, wie wäre es mit Grappling halt, weil wenn er auf seinen Weltklasse-Ringen quasi das Grappling draufpackt und auch wenn es nur ein paar kleine Details sind, kann das einen Unterschied machen. Und der arbeitet jetzt zum Beispiel dann mit dem Ali in der Matte 1 seit mehreren Monaten mittlerweile, einmal die Woche. Und der Ali arbeitet da sehr spezifisch und im letzten Kampf hat halt der Saki halt durch das BJJ halt gewonnen und den Kampf für sich entschieden. Und vorher ging es dann oft über die ganze Runde oder über die 3 Runden. Und wo Saki dann einfach seine Kontrolle ausgeübt hat durch das Ringen. Und jetzt haben wir dieses kleine Puzzleteil verbessert, optimiert und er kann das in das ganze große Ganze legen. Und oder ein anderes Beispiel auch mit Memo Hadi, weil es jetzt rezent ist. Er meinte einfach letztes Mal, ja Pit, meine Beine waren am Morgen schon so schwer und ich weiß nicht, was da los war. Und für mich war es klar, hey, der Weightcut war nicht optimal. Und die Vorbereitung war nicht optimal. Er ist halt krank in diesen Kampf gestartet und da war für mich das wichtigste Ziel, hey, egal wie fit er ist, er muss einfach gesund in diesen Kampf kommen, damit er einfach das Vertrauen in seinen Körper, in sich hat. Und wenn er das Vertrauen hat, dann wird er auch performen, weil er kann's. Das heißt, du musst da quasi die Rahmenbedingungen schaffen, damit der Athlet dann in seinem Element quasi aufblühen kann. Genau. Und sonst kann es aber auch mal sein, dass du Athleten hast, die schaust ihren Trainingsplan an, dann siehst du jede Einheit 7, 8 von 10. Das heißt ständig intensiv, intensiv, intensiv. Gleichzeitig schlafen die weniger. Da muss man dann vielleicht auch einfach mal den Druck, den Stress rausnehmen und sagen, hey, trainier vielleicht mal 1, 2 Einheiten weniger oder mach mal 1, 2 Einheiten lockere Grundlage, damit einfach diese intensiven Einheiten auch fruchten können und er jetzt nicht im Übertraining quasi in diesen Kampf geht. Und mittlerweile betreue ich ja doch seit dann 5, 6 Jahren Kampfsportler und mit der Zeit sieht man halt immer wieder die gleichen Muster, die gleichen Fehler und Fehler, die vielleicht gewisse Athleten machen, kann ich da bei den neuen Athleten schon gewissermaßen antizipieren oder schon vorhersehen und ihnen die vermeiden halt. Und ich glaube vor allem, weil ich so einen großen Pool an unterschiedlichen Menschen habe, mit denen ich arbeite, dass ich dadurch einfach so Gemeinsamkeiten und Muster erkenne und die Fehler sind halt oft die gleichen, ja, oder sehr ähnlich. Genau.
Und vor allem auch, dass man keine Lust mehr hat auf die Basics, obwohl die Basics fast das Wichtigste sind.
Ja, hundertprozentig. Die Basics bleiben immer die Basics und die Details werden halt immer wichtiger, aber die Grundlagen müssen immer weiter geschärft werden.
Vorher, jetzt hast du schon voll viel über Intuition angesprochen, was urspannend ist, weil wir ja beide von der Wissenschaft kommen. Wir haben Sportwissenschaften studiert, akademischer Hintergrund. In der Theorie kennen wir uns sicher aus, aber ist es auch schon mal passiert, dass diese Theorie einfach an dieser Realität im Kampfsport mal gescheitert ist und du gedacht hast, jetzt muss ich improvisieren, ich brauche vielleicht doch ein bisschen Instinkt? Hast du das schon mal gehabt?
Ja, super oft. Also ich meine, du hast halt im Lehrbuch gewisse Progressionsschemen für Krafttraining. Du solltest Maximalkraft so lange trainieren oder du solltest Intervalle trainieren, um besser zu werden. Und dann kommt ein Athlet zu dir, hat keine gescheiten Laufschuhe, hat schon Knieschmerzen, trainiert 7-mal die Woche und er will seine Ausdauer verbessern. Und laut Lehrbuch würde man halt vielleicht sagen, hey, ihr müsst ein hochintensives Intervalltraining machen, um die Ausdauer zu verbessern. Aber die Erfahrung hat mir halt gezeigt, hey, da müssen wir erstmal den Stress rausnehmen, bevor wir da noch was draufsetzen. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaft immer falsch ist. Ich glaube, einerseits gibt es sehr wenig Literatur zum Thema Kampfsport oder zur reellen Welt von Kampfsport. Ja. Da wird natürlich sehr wenig gemacht. Und das nicht das Problem, aber die Realität von Kampfsport ist halt, du hast ein Gym mit 10, 20, 30 oder hunderten Mitgliedern, die sind in Gruppen, die sind von 16, 17 bis 40, also eine super große Range. Und im Vergleich zu Fußball hast du halt eine Mannschaft, jeder hat seine klare Position, die Spiele sind klar, aber im Kampfsport halt jeder hat unterschiedliche Zeitpläne, nicht jeder kommt zu jedem Training. Das heißt, es ist auch sehr schwierig, da so standardisierte Empfehlungen, glaube ich, zu machen oder zu erforschen. Aber ja, wenn man aus dem Studium kommt, denkt man, man weiß alles und dann kommt halt die Praxis oder die Realität und dann wird man halt mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. Aber ich will gar nicht sagen, dass jetzt Wissenschaft schlecht ist oder so. Ich bin ein Riesenfan von Wissenschaft, habe sehr viel dadurch gelernt und ich glaube, man muss einfach diese beiden Welten verstehen, diese akademische, wissenschaftliche Welt und dann auch die Praxis. Und wenn man beide Welten kennenlernt und die dann kombiniert, dann hat man auf jeden Fall Vorteile.
Voll. Und die Wissenschaft als roten Faden zu nehmen, der durchs Training sich zieht.
Genau, genau. Wir müssen einfach, Wissenschaft sind halt Prinzipien, die man sich daraus leiten kann, aber man muss es halt immer in den Kontext setzen, ja. Mhm. Und genau.
Ich finde es auch spannend. Du hast sicher total viel vom Richard Staudner gelernt, was ich cool finde, weil er ist jemand, der hat nicht Sportwissenschaften studiert. Ich glaube, er studiert jetzt etwas, hat es vielleicht das auch schon abgeschlossen, aber davor, so wie ihn kennengelernt hat, ist er nicht aus dem akademischen Umfeld gekommen, hat aber trotzdem ein unfassbares Wissen mitgebracht, sich so gut ausgekennt. Was hast du alles von ihm lernen können?
Der Ricci war super in der Praxis und konnte super auch mit den Athleten kommunizieren, Sachen sehr einfach erklären, also komplexe Inhalte sehr einfach erklären, dass der Athlet es sofort versteht, wo ich halt teilweise extrem in der Wissenschaft war und damit Fachwörter gekommen bin, die kein Mensch verstanden hat und auch keiner wollte irgendwie wissen, was es bedeutet. Und das war für mich auch am Anfang sehr schwer, einfach von dieser Wissenschaft loszulassen und ein bisschen mehr so in dieses einfache, vielleicht ein bisschen Marketing unter Gänsefüßchen Sprache zu gehen, damit du dem Athleten aber das mitteilst, was du ihm eigentlich sagen möchtest. Oder auch wenn du mit Trainer arbeitest, die vielleicht keinen akademischen Hintergrund hast, du hast ja ein Ziel und das ist den Athleten, dass er den Kampf gewinnt und dass er die Vorbereitung übersteht. Und wenn du dem jetzt anfängst, da in Fachjargon auf sportwissenschaftlicher Ebene versuchen, was zu erklären, dann machen die halt sofort zu. Aber du musst es dann halt so runterbrechen können und denen es einfach verpacken und erklären und trotzdem, dass die Message ankommt und das Ziel dann halt abgeschlossen wird, erfolgreich abgeschlossen wird. Und da hat der Ricci mir definitiv sehr geholfen und einfach den Einblick zu bekommen, halt auf was es bedeutet, auf Hochleistungssport zu arbeiten, wie viele Aspekte da wichtig sind. Ich glaube, wir haben uns da super ergänzt, halt ich quasi von der Uni, eher vollkommen in der Praxis seit Jahren und wir haben noch nach wie vor eine gute Freundschaft und ich glaube, ich habe ihn ein wenig zur Wissenschaft inspiriert und er hat mich auf anderen Ebenen ergänzt und inspiriert, was ich halt heute noch umsetze und weiter lebe.
Ja, ist ja ehrlich gesagt gar nicht so leicht für Sportwissenschaftler, die auf der Uni studiert haben, weil wir haben nur einmal ein Semester einen Kurs gehabt, Kommunikation. Und selbst das war einfach viel zu wenig. Also ganz ehrlich, das Journalismus und Kommunikation war im Sportwissenschaftsstudium nicht wirklich vorhanden. Wie redest du mit Athleten? Was willst du denen beibringen? Wie erklärst du gewisse schwierige Themen? Das gibt's nicht. Das haben wir nicht gelernt.
Nein, das haben wir nicht gelernt. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir denke, da müsste ich mich jetzt noch weiterbilden, quasi in der Kommunikation, wie man Fragen stellt, wann man was sagt, wie man richtig zuhört. So zwischenmenschliche Dinge, die halt super wichtig sind. Wie habe ich das gelernt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, durch die Praxis, durch die Erfahrung, durch Ausprobieren. Ich versuche, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Fragen zu stellen, damit auch der Athlet teilweise selbst auf die Antwort kommt oder zumindest, dass er sich in 3 Monaten denkt, Peter hat mich damals darauf aufmerksam gemacht, damals habe ich nicht so richtig zugehört, aber vielleicht hatte er recht. Also ich versuche gar nicht, den Athleten was vorzuschreiben, sondern eher durch offene Fragen, dass sie halt teilweise auf die Antwort selbst kommen, früher oder später, weil ich das Ganze als langfristigen Prozess sehe. Was ich auch gerne nutze, sind einfach natürlich Metaphern, dass man es mit einem Auto vergleicht oder dass es irgendwie verständlicher ist. Aber es ist sehr schwierig, weil man, die Athleten sagen so oft so, ja, ich habe es verstanden. Und dann sieht man in der Praxis, okay, sie haben es doch nicht verstanden. Also dieses Feedback ist natürlich auch wichtig. So, hey, hat er mich verstanden? Ist die Message angekommen? Und dieses Feedback bekommt man aber teilweise erst zeitverzögert. Ja. Oder man glaubt, er hat es verstanden und dann doch nicht. Und ich meine, wir wissen ja alle, den ersten Athleten, den ich betreut habe, dachte ich, ich habe alles verstanden, jetzt sind es über 100 und ich denke, ich habe noch immer nicht alles verstanden. Das heißt, Verständnis gibt es ja auch auf verschiedenen Tiefen und Ebenen und man wird da mit den Jahren halt immer besser. Ja.
Ich stelle es mir urspannend auch vor, wenn du Athleten hast wie Alexander Rakic, wo du weißt, er schießt sich ja gerne im Training übers Ziel hinaus, weil er einfach so hart trainiert immer. Was machst du mit Kämpfern, die einfach kaum zu bändigen sind? Wie erkennst du den exakten Punkt, wenn also ein Kämpfer wirklich physisch wieder mal übers Ziel hinausgeht? Wie moderierst du da das Ego, dass er einfach nicht das macht, also nicht mehr macht, als er eigentlich machen will?
Oder sollte? Ja, ich glaube, das ist eine der schwierigsten Herausforderungen bei Sportlern. Ich versuche ihn natürlich immer wieder zu erklären und immer wieder sie darauf aufmerksam zu machen. Oft funktioniert es nicht, ehrlich gesagt. Und dann müssen die Athleten teilweise auch immer die eigene Erfahrung machen. Also wie Mohadi zum Beispiel, er musste krank in diesen Kampf gehen, er musste nicht so performen, wie er eigentlich könnte, damit die Einsicht kam, vielleicht hat Pete recht, vielleicht sollte ich doch ein bisschen lockerer trainieren. Das heißt, es klingt immer so hart, sie müssen ihre eigenen Erfahrungen machen, aber ich bin, glaube ich, einfach ein Fan, also überzeugt davon, du musst einfach Fehler machen, damit du aus deinen Fehlern lernen kannst. Nur diese Fehler dürfen halt nicht zu groß sein. Das heißt, du solltest sie von den großen Fehlern, vor großen Verletzungen, vor großen Schicksalsschlägen so gut wie es geht bewahren. Und manchmal musst du auch natürlich mal mit der Faust auf den Tisch schlagen und sagen, hey Kollege, ich bin der Trainer, du bist der Athlet. Aber ja, es ist halt ein Prozess und ich denke, es ist eine Mischung aus Aufklärung und du musst die Fehler selbst machen und dann hoffentlich daraus lernen, weil es gibt natürlich auch Sportler, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Sie machen sie dann vielleicht weniger frequent. Aber es ist halt schwierig. Ich meine, man muss sich ja immer selbst mal die Frage stellen, versuch mal selbst bei dir irgendein Verhalten zu verändern, irgendeine neue Gewohnheit zu etablieren. Sei es 5 Minuten pro Tag Spanisch lernen oder die Ernährung zu verändern. Wir alle wissen, wie schwierig das ist, es umzusetzen. Und wenn man das versucht, nur bei einem fremden Menschen zu bewirken, da erfordert es halt Geduld, Timing. Und ja, ich würde sagen, Geduld und Timing.
Mit welchen Athleten hat es bislang am meisten Spaß gemacht zu arbeiten und warum?
Boah, das ist eine gute Frage. Also mit Alexander Rakic hat es schon Spaß gemacht. Also das war schon eine sehr intensive Zeit. Es war alles neu. Man hat sehr viel erlebt. Das war auf jeden Fall ein super spannendes Projekt oder super spannende Zeit. Ich arbeite am besten mit den Athleten, die einerseits sehr offen sind, die auch gerne Dinge hinterfragen und die sich vollkommen auf den Prozess einlassen. Das sind die Athleten, mit denen ich meistens am besten verfahre und auch die meiste Freude haben und die meiste Erfüllung spüre und dementsprechend auch die besten Ergebnisse, weil ich auch jemand bin, der gerne reflektiert, der gerne Sachen auch manchmal zerdenkt, überdenkt. Und mit denen fahre ich eigentlich am besten. Aber ich kann jetzt nicht sagen, hey, es ist der Leistungssportler oder es ist der Hobbysportler. Solange du Bock hast, du ambitioniert bist, du Lust hast, besser zu werden, bereit bist, dich auf den Prozess einzulassen, dann bin ich immer Feuer und Flamme für das Projekt.
Richtig cool. Im Kampfsport ist ja nicht nur das Körperliche messbar und wichtig, sondern auch ein bisschen diese mentale Härte. Fragt man sich natürlich oft, okay, wie kann man denn das trainieren, dass man zum Beispiel in der fünften Runde auch noch immer explosiv ist und mental stark und nicht schon irgendwie vom Kopf her im Sportmodus, weil man nicht mehr kann.
Ich sage immer halt, du musst natürlich mal die Basis an Ausdauer und Kraft und Explosivität mal so haben. Das heißt, wenn du sie nicht hast, weil du sie nicht trainiert hast, kannst du sie auch nicht per Knopfdruck durch mentale Härte oder so produzieren oder hervorrufen. Ich glaube, das ist immer die Basis. Und das Zweite ist sicherlich auch Wettkampferfahrung, würde ich mal sagen. Und woran ich sehr glaube, ist auch, wie dein Umfeld ist. Das heißt, hast du viel Stress in deinem Umfeld? Hast du ein Supportsystem? Hast du Freunde, Familie, die daran glauben, die dich dabei unterstützen? Fühlst du dich wohl bei denen? Ich glaube, dass das auch eine gewisse mentale Härte unterstützen kann. Und ja, ich glaube, es gibt auch einfach Menschen, die sind von der Persönlichkeit eher mental stark, mental hart. Also ich glaube sehr viel, dass, ich weiß nicht, ob ein Kämpfer geboren wird oder ob er quasi gemacht wird. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Aber ich glaube schon, dass man mentale Härte trainieren kann, aber ich denke, sie ist auch gewissermaßen angeboren. Ja. Ja, also durch dein Leben, deine Vergangenheit, was hast du erlebt? In welcher Kultur bist du aufgewachsen? Welche Kampfsportschule bist du durchgegangen? Und, ja.
Ja, wenn du zwar Sportler hast, die vielleicht physisch komplett gleich sind, aber anders aufgewachsen sind, wer von denen, glaubst du, deiner Erfahrung nach, wird am Ende den Gürtel holen? Was sind so die wichtigsten Dinge, die vielleicht den einen, der physisch komplett gleich ist wie der andere Athlet, was die halt die beiden unterscheidet?
Boah. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da fehlt mir ehrlich gesagt die Erfahrung, weil ich halt natürlich sehr viele Sportler habe, die noch sehr jung sind, also die quasi gerade ihr Profidebüt machen. Aber wenn ich jetzt so eine Vorhersage treffen müsste, ich glaube, es sind die Leute wieder, die ein gutes Team um sich haben, denen sie vertrauen können, die kompetent sind. Das ist super wichtig. Natürlich verletzungsfrei bleiben, was einerseits auch Chance ist, also nicht nur Training oder gute Entscheidungen treffen. Und auch die einfach, glaube ich, eine sehr hohe intrinsische Motivation haben, die einfach Bock haben zu kämpfen, die Bock auf den Sport haben und die es jetzt nicht machen will. Hey, es ist urcool, einfach ein Kämpfer zu sein. Hey, es wäre urcool, UFC-Kämpfer zu werden und den Gürtel zu holen und Billionen zu verdienen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die Motivation, die dich zum Champion macht. Ich glaube einfach, ja, dieser innerliche Drang, immer und immer besser zu werden und es wirklich zu lieben. Aber ja, nochmal, also es sind so viele Faktoren, die meiner Meinung nach dazu beitragen, ob du Champion wirst oder nicht. Und gerne versuchen wir ja, schau Topuria, schau den und den an, der macht das auch so und so. Und darauf dann zu schließen, hey, mach mal das und dann werden wir Champion. Aber ich meine, wenn es jetzt ein Erfolgs- oder Champion werden, ist halt kein Kochrezept, was man einfach nachkochen kann und dann wird man es. Ich glaube, es sind immer sehr außergewöhnliche Menschen, die sehr viele Dinge einfach richtig gemacht haben.
Ja, und das ist, sonst würde es jeder machen und jeder schaffen.
Genau, aber mentale Härte spielt auf jeden Fall eine super wichtige Rolle. Also wenn du zwei Athleten, wie du vorher gefragt hast, auf gleicher physischem Level sind, dann denke ich schon, ist die Chance höher, der halt die mentale Härte hat, auch bis zum Ende durchzustehen und immer wieder aufzustehen, wenn halt ein Rückschlag kommt. Und die kommen, die werden kommen, ja. Früher oder später. Sei es eine Verletzung, eine Niederlage oder eine persönliche Sache. Und da muss man halt wieder aufstehen und weitermachen. Aber wenn man halt intrinsisch motiviert ist und man weiß, hey, das ist die eine Sache, die ich wirklich liebe und machen möchte, ich glaube, dann stellt man sich sehr selten die Frage, ob man wirklich aufhören will. Natürlich hat man vielleicht mal schlechte Tage oder mal Zweifel, aber ich glaube, die vergehen dann sehr schnell, weil man weiß, hey, doch, das ist mein Ding, das ist, was ich machen will und es gibt eigentlich keinen richtigen Plan B oder Option B.
Und es ist echt cool, dass Menschen Ziele und Träume haben, weil nicht jeder hat das.
Genau, ja. Ich bin ja auch da so ein bisschen philosophisch vielleicht angehaut und denke, so jeder hat irgendwo eine Bestimmung im Leben oder Dinge, wofür er bestimmt ist und denen er nachgehen soll, wenn er wirklich langfristig glücklich, erfolgreich oder zumindest glücklich und zufrieden sein möchte.
Und bei dir ist das die Arbeit mit Athleten?
Ja, definitiv. Die Coaching-Arbeit mit Menschen, ja. Also einfach zu sehen, wie Menschen wachsen, wie Menschen besser werden, Menschen zu inspirieren, ihnen zu helfen. Das gibt mir definitiv Erfüllung, ja.
Und deine Arbeit, die hat sich in den letzten Jahren ja sicher sehr schnell auch sehr gewandelt. Vor allem das Functional Training, Performance Coaching. Welchen Trend im MMA-Training hältst du aktuell ein bisschen überbewertet? Und was glaubst du, könnte jetzt im Kampfsport, vor allem im Athletiktraining vielleicht kommen, wo du sagst, da sollten vielleicht manche sich das ein bisschen anschauen oder auch mal eine Chance geben?
Ich kann dir nicht sagen, was aktuelle Trends sind. Eine Sache, die ich sicherlich immer wieder beobachte, sind, dass Leute gewisse Intervallformen oder gewisse Trainings quasi blind kopieren und sie nachmachen. So das magische 2010 am Airbike ist so ein Klassiker. Oder die magischen drei Übungen. Aber das ist es halt nicht. Ne? Es ist halt, man muss es immer auf den Athleten anpassen, auf den Kontext, wo du stehst, was du brauchst. Und ich würde sagen, dass in Zukunft, oder ich erhoffe es mir zumindest, dass wir einfach viel spezifischer trainieren, gesteuerter und einfach mit einer Überlegung dahinter. Quasi nicht einfach blind ein Trainingsprogramm auf jeden packen, sondern es halt individuell anpassen. Und ich glaube einfach doch durch die ganze Entwicklung von Wissenschaft, KI, mehr Erfahrung, globale Vernetzung und Austausch, dass wir da einfach immer präziser arbeiten können, damit wir den Athleten möglichst lange leistungsfähig und gesund erhalten. Aber ja.
Macht dir das Angst, wenn du siehst, dass UFC-Kämpfer manchmal erwähnen, sie haben den Trainingsplan mit ChatGPT erstellt?
Gute Frage. Anfangs hatte ich sogar ein bisschen Angst, so ChatGPT könnte auch irgendwie meine Arbeit als Trainer übernehmen und so. Mittlerweile habe ich die These, ein Trainer mit Fachwissen mit ChatGPT ist noch immer besser wie ein Athlet ohne Fachwissen mit ChatGPT. Das heißt, auch als Trainer kannst du es nutzen und es hilft auf jeden Fall. Und ich glaube, ChatGPT kann schon im richtigen Kontext definitiv auch Trainingspläne oder Weightcut-Pläne machen, die ganz gut sind. Aber die Frage ist immer, inwiefern vertraust du einem Sprachmodell, einer KI und inwiefern vertraust du vielleicht mehr dem Trainer? Ich glaube, das ist so eine grundlegende Frage, die wir uns stellen müssen. Aber da wird auf jeden Fall sicherlich noch viel Wandel, Veränderungen kommen mit den nächsten Jahren. Ich glaube, das ist ja, jeder Trainer stellt sich ein bisschen die Frage, okay, wird die KI meinen Job übernehmen, wann oder wie kann ich die KI am besten nutzen, um trotzdem noch am Ball zu bleiben? Genau.
Die KI kann dann zu wenig anschreien, finde ich.
Ja, das stimmt. Die KI ist oft so, vor allem ChatGPT ist immer so sehr nett so, oder versucht, ja, hast eh recht. Oder
du brauchst nicht jemanden, der mit der Peitsche da steht und sagt schneller oder spring schneller oder fester oder weiter.
Ja, genau. Das fehlt dann halt ein bisschen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, das Menschliche wird es nie ersetzen, höchstens.
Als nicht, Hilfe nebenbei.
Ja, so nicht ersetzen, unterstützen, genau, so ergänzen.
Hoffen wir halt einmal.
Ja, hoffen wir.
Wenn jetzt da draußen Kampfsportler sind, die gerade am Anfang ihrer Karriere stehen, die noch kein Geld haben, sich jetzt ein Training bei dir leisten zu können oder überhaupt, was für Tipps würdest du ihnen geben? Wie sollten sie am besten in der Woche trainieren? Was sollten sie alles einbauen? Was sind so die Must-Haves und die Basic-Sachen, die sie brauchen? Und was wäre nice to have, wenn sie es auch dazu geben würden?
Ich würde mal sagen, jedem Anfänger würde ich empfehlen, natürlich die Konstanz, keine Frage. Schaut, dass ihr lockere und intensive Tage abwechselt, dass ihr wirklich auch lockere Tage in eurem Training habt, sei es durch Kampfsport, sei es durch Ausdauertraining oder Krafttraining. Schaut, dass ihr auch Ruhephasen habt. Ich nenne das immer so Deload-Wochen, dass ihr vielleicht jede dritte oder vierte Woche einfach mal das Trainingpensum halbiert, einfach weil Erholung wichtig ist, auch wenn ihr denkt, es ist nicht wichtig, es ist wichtig. Bezüglich dem Krafttraining, verliert euch nicht zu sehr in Details, schaut euch einfach ein paar YouTube-Videos an, vor allem die Grundübungen, so Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Klimmzüge, versucht da in diesen Übungen mal die Technik sauber zu lernen, werdet stärker in den Übungen, macht es nicht komplizierter, als es sein muss. Berücksichtigt immer den Prozess, dass einfach Trainingsanpassungen auch Zeit benötigen. Das heißt, wechselt nicht das Trainingsprogramm, die Übungen oder eure Wochenstruktur von Woche zu Woche, wenn nach der zweiten Woche noch keine Ergebnisse da sind. Besser werdet ihr, indem ihr die richtigen Dinge immer und immer wieder macht, quasi durch Wiederholung besser werdet. Und vielleicht noch ein letzter Tipp, oft ist weniger mehr, also viele Kampfsportler denken, mehr Training, mehr Ergebnisse, schneller vorankommen. Das stimmt aber nur, falls ihr euch auch von diesem Training erholen könnt. Das heißt, wenn ihr die ganze Zeit ausgelaugt seid, nicht mehr gut schlafen könnt, überall Schmerzen habt, der Körper ist träge und müde, dann ist es vielleicht einfach mal Zeit für eine Pause für ein paar Tage oder eine Woche und dann werdet ihr sehen, dann kommt ihr mit neuer Motivation, mit neuer Energie und mit einem ganz anderen Körpergefühl wieder zurück ins Training, macht es mehr Spaß und ihr seid auch einfach wieder aufnahmefähiger. Wenn ihr euch an diese paar Dinge haltet, dann seid ihr, glaube ich, schon weiter als 80-90% der jungen Kampfsportler. In Österreich zumindest.
Ja, voll. Und wenn sich jetzt viele da draußen sich gedacht haben, hey, richtig cool, eigentlich würde ich gerne mit dir als Trainer zusammenarbeiten. Wie kommt man zu dir? Gibt es ja gratis Erstgespräch? Wie viel kostet es, mit dir zusammenzuarbeiten? Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben? Mhm. Abschließend noch kurz.
Genau, also ihr könnt auf Instagram euch bei mir in der Warteliste aktuell eintragen. Ich öffne das 1:1 Coaching gleich wieder. Das beginnt aktuell bei 49 Euro pro Woche. Und ab und zu gibt es dann noch Angebote für einen einzelnen Trainingsplan oder für einen Weightcut-Plan, was es dann halt ein bisschen günstiger ist. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann da bekommt ihr auf jeden Fall alle Informationen und da werdet ihr nichts verpassen. Genau.
Super. pit.hausema.performancecoaching
ja,
oder Pit so?
Hausema Coaching. Ja. Genau, einfach Pit Hausema oder Pit Hausema auf Google eingeben, auf Instagram, dann glaube ich, werdet mich relativ schnell finden.
Sehr gut. Und wir finden heute nur noch das Gym zum selber trainieren.
Genau.
Hoffentlich.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
Gerne. Voll. Das nächste Mal hoffentlich länger, aber heute haben wir beide nicht mehr Zeit.
Ja, genau.
Danke, hat Spaß.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
Das war Podcast Folge 260 mit dem Performance Coach Pit Hausema. Falls ihr mit ihm zusammenarbeiten, ein Erstgespräch führen wollt oder mehr zu seiner Arbeit sehen wollt, dann schaut unbedingt auf seinem Instagram-Account vorbei. Unter pit.hausema.coaching findet ihr auf Instagram mehr Infos und die Möglichkeit, ihm zu schreiben. Vielen Dank, dass ihr diese Woche wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Ich wünsche euch wie immer einen super Start in die Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.